Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aller guten Dinge sind drei, sagt man. Ob das heute auch für SpaceX galt, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, darüber berichten wir gleich. Dessen Riesenrakete Starship, Sie haben es gerade gehört, die startete heute nämlich den dritten Versuch, in die Erdumlaufbahn zu gelangen. Außerdem berichten wir über die Umweltgefahren durch schmelzende Gletscher in den Alpen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ja, also beim US-Raumfahrtunternehmen SpaceX, das Elon Musk gehört, dürften gerade wahrscheinlich zumindest in Teilen des Teams die Sektkorken knallen. Denn nach zwei missglückten Versuchen hat es heute Nachmittag endlich geklappt. Vor gut zwei Stunden hat die Schwerlastrakete Starship in Texas abgehoben und erstmals erfolgreich den Orbit erreicht. Unser Raumfahrtreporter Guido Meyer hat den Livestream genau wie ich verfolgt. Guido, zumindest während der ersten 8 Minuten lief heute ja wirklich alles wie am Schnürchen bei dieser Mission, oder?
Ja, sogar noch ein bisschen länger. Also das war schon sehr aufregend. Ich habe noch ganz, ganz nasse Hände und die haben es auch sehr spannend gemacht. Mal war ja der Wind zu windig und dann gab es zu viel Nebel da unten im Süden von Texas. Und dann vor 2 Stunden, du hast es gesagt, dann zündeten wirklich alle 33 Triebwerke unten am Heck der Rakete. Das Ding hob ab. Es ging kerzengerade nach oben ins All und nach 8 Minuten, dann war sie auch im All. Und ja, nach 12 Minuten begannen auch schon die ersten Experimente. Ein Beispiel vielleicht, man wollte mal gucken, ob man im All die Ladebuchtüren aufmachen kann und vor allem wieder zumachen kann. Denn für die Landung müssen die wieder zu sein. Das hat geklappt nach 12 Minuten. Nach 15 Minuten kam das zweite Experiment. Man wollte auch wissen, können wir im All Treibstoff umfüllen. Da wurde also flüssiger Treibstoff aus dem Bug vom Starship ins Heck gepumpt. Das klingt ein bisschen nach Spielerei, aber eines Tages sollen die ja zum Mond fliegen und auch zum Mars fliegen, die Dinger. Und das können sie nicht mit einem Start von der Erde aus. Die müssen auftanken im All und das sollte ebenfalls geübt werden. Also bis dahin war es noch ein voller Erfolg.
Wobei es zeichnet sich schon ab, dass nicht alles nach Plan läuft, dann, weil die erste Stufe der Rakete, die wurde ja erfolgreich abgetrennt. Die sollte dann halbwegs sanft wieder im Golf von Mexiko landen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert wie geklappt, oder? Weiß man, woran es lag?
Nee, ja, die ersten beiden Male ja auch schon nicht. Das ist erstaunlich, denn eigentlich, wenn eine Firma das beherrscht, also die Rückkehr einer ausgebrannten Raketenstufe wieder aufrecht stehend landen, dann natürlich SpaceX. Also die Frage ist, woran hat es gelegen? Die erste Stufe sollte diesmal nicht, wie sonst immer, auf so einem Schiff vor der Küste landen oder sogar auf dem Festland. Die sollte weich wassern, sage ich mal, aber sie ist wohl hart gewassert, ist aufgeschlagen auf den Ozean, dabei zerstört worden. Woran es liegt, weiß man noch nicht genau.
Mit der Spitze der Rakete selbst, also dem eigentlichen Starship, das dann im Orbit war, ging dann auch nicht alles glatt. So um 15.30 Uhr war zu lesen, also ungefähr eine Stunde nach dem Start, Funkkontakt abgebrochen. Was ist da dann passiert?
Ja, wenn man das hört, Funkkontakt abgebrochen, das heißt schon immer, das heißt nie was Gutes. Und so war es auch dann. Also auf ein Experiment hat SpaceX verzichtet. Die wollten nämlich noch die Triebwerke, die im All abgestellt wurden, die wollten die nochmal zünden. Das müssen die auch können, um eines Tages zum Mond zu fliegen. Und da haben sie kurz vorher entschieden, das nicht zu machen. Sie haben sich einfach treiben lassen. Das heißt, der Wiedereinstieg in die Atmosphäre, das war einfach nur so ein fallender Stein. Und ich vermute mal, das ist Spekulation, aber es könnte daran gelegen haben, dass der Winkel halt nicht optimal war und das Ganze deswegen verglüht ist. Es gibt ein Hitzeschutzsystem, das ist sehr ausgereift. Die Hitzekacheln hätten eigentlich die Hitze beim Wiedereintritt locker auffangen müssen. Aber SpaceX sagt, das Vehikel ist zerbrochen und das heißt wohl in dem Fall, dass es schlicht verbrannt ist. Hätte man einen etwas anderen Winkel vielleicht gewählt, also einmal kurz die Triebwerke gezündet, um ein bisschen abzubremsen oder um den Orbit so ein bisschen zu ändern, hätte es vielleicht eine weiche Landung auf dem Wasser gegeben.
Okay, also Orbit erstmals erreicht, aber Wiedereintritt missglückt und die Rückkehr der ersten Raketenstufe auch. Was heißt das in der Bilanz, Guido? War das jetzt der lang erhoffte Erfolg für SpaceX?
Erfolg auf jeden Fall, lange ersehnt. Also da muss schon noch viel kommen, Ralf. Mit dem Ding sollen irgendwann Menschen zum Mond fliegen und zum Mars. Und da die ersten Menschen Platz nehmen können, das wird noch ein bisschen dauern. Aber es heißt schon, im Mai soll der nächste Start versuchen. Dann sehen wir weiter.
Okay, vielen Dank, Guido. Das Starship, die größte Rakete aller Zeiten, hat beim dritten Versuch erstmals die Umlaufbahn erreicht. Auch wenn danach nicht alles nach Plan gelaufen ist. Immerhin ein wichtiger Meilenstein für SpaceX. Und Guido Meyer hat uns auf den neuesten Stand gebracht. Wegen der Erderwärmung sind die Gletscher weltweit ja seit Jahrzehnten auf dem Rückzug. Und in den südlichen Alpen schmilzt das Eis besonders schnell und sorgt dort für neue Gefahren für Mensch und Umwelt. Drastisch vor Augen geführt hat uns das vorletztes Jahr ein großer Eissturz in den Dolomiten, bei dem 11 Bergsteiger ums Leben gekommen sind. Auf der Konferenz für alpine Glaziologie diese Woche in Grenoble diskutieren Wissenschaftler jetzt über Lehren aus dieser Katastrophe. Monika Seinsche berichtet.
Der 3. Juli 2022 war ein Sonntag mit wolkenlosem Himmel. Mehrere Seilschaften hatten das Wochenende und das gute Wetter genutzt, um die Marmolada zu besteigen, den höchsten Berg der Dolomiten. Am Mittag aber brach plötzlich ein riesiger Eisblock vom Gletscher oberhalb der Route ab. Er rauschte mehrere hundert Meter in die Tiefe und tötete 11 Menschen.
The Marmolada Glacier collapse is an example.
Der Eissturz an der Marmolada ist ein Beispiel für Gefahren, die durch den Klimawandel neu entstehen. Denn ursprünglich waren diese Eismassen Teil eines viel größeren Gletschers, dessen Schmelzwasser ganz normal abfloss. Aber dann verschwand der Großteil des Gletschers und übrig blieb nur dieser isolierte Eisbrocken, der an seinen Rändern am Felsen festfror. Das Schmelzwasser war dadurch im Gletscher gefangen und hat ihn dann aufgesprengt.
Marta Chiarle arbeitet beim italienischen Nationalen Forschungsinstitut für geohydrologischen Schutz. Sie untersucht Fels- und Eisstürze, Schlammfluten und Moorgänge in den italienischen Alpen. All diese Gefahren nehmen seit einigen Jahren zu, sagt die Forscherin. Denn der Rückzug der Gletscher und das Schwinden des Permafrostes lässt loses Geröll zurück und instabile Berghänge. Phänomene, die der Leiter des Weltgletscherbeobachtungsdienstes, Michael Zempf von der Universität Zürich, an allen Gletschern weltweit sieht, aber nicht überall gleich stark.
Wir müssen da sagen, dass eigentlich die Alpen mit zu den am stärksten betroffenen Regionen gehören. Bei uns hat sich die Atmosphäre fast doppelt so stark erwärmt wie im globalen Mittel und entsprechend sind auch die Gletscher bei uns sehr deutlich geschmolzen. Dazu kommt, dass die Bevölkerung und die Infrastruktur sehr nahe bei den Gletschern ist. Also wenn hier was passiert, irgendein Bergsturz, der in den See fällt und der See fließt aus, dann sind wir sehr nahe dran am Geschehen und Infrastruktur und Leute sind sehr direkt betroffen.
Das gelte besonders für Italien, sagt Marta Chiarle. Denn auf der Südseite der Alpen schmelzen die Gletscher noch schneller als auf der Nordseite. Gleichzeitig fällt dort weniger Schnee und die Temperaturen sind höher. Deshalb sei es so wichtig, den Behörden, aber auch Bergführern und Touristen klarzumachen, dass sich die Landschaft verändere und neue Gefahren entstehen. Außerdem müssten die Berge viel intensiver überwacht werden als bisher.
We have to monitor how the environment is changing.
Wir müssen beobachten, wie sich die Umwelt verändert, um neue Gefahrenquellen vorhersagen zu können. In der Vergangenheit waren diese Veränderungen sehr langsam. Da reichte es aus, den Zustand der Berghänge etwa alle 10 Jahre zu untersuchen. Aber jetzt geht alles so schnell, dass 10 Jahre viel zu lang sind. Einige Regionen in Italien beginnen schon damit, die Gletscher jährlich zu untersuchen. So können sie neu entstehende Risiken früher entdecken.
Gleichzeitig werde der Kampf gegen den Klimawandel immer dringlicher, sagt Michael Zemp. Denn die Gletscher stabilisieren nicht nur die Berghänge. Sie sind auch wichtige Trinkwasserquellen. Außerdem treibt ihr Schwinden den globalen Meeresspiegel in die Höhe.
Im Moment sind wir leider auf schlechtem Kurs. Wir sind eigentlich entlang des Worst-Case-Szenarios betreffend Treibhausgasemissionen. Wenn man eben die Gletscher anschaut, aber auch andere Klimaindikatoren, dann sieht man, dass es wichtig ist, dass man möglichst schnell handelt. Einen Teil des Schadens, den haben wir angerichtet, der kommt sowieso. Anpassung muss sein. Also wir werden gerade in den Alpen 30-50% des verbleibenden Gletschervolumens, das ist verloren durch die vergangene Erwärmung. Aber jedes Zehntel Grad, das wir nicht haben an Erwärmung, hilft uns eigentlich, den weiteren Schaden einzudämmen. Also es lohnt sich sowieso zu handeln und eben möglichst schnell, damit man das irgendwo begrenzen kann.
Über die steigende Umweltgefahr durch schmelzende Gletscher in den Alpen berichtete Monika Seinsche. Um die schlimmsten Folgen der Erderwärmung zu verhindern, müssen die CO2-Emissionen runter. Eine Stellschraube dafür sind Moorböden. In Deutschland sind die nämlich für knapp 7% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die nationale Moorschutzstrategie sieht deshalb vor, die Emissionen aus Moorböden bis 2030 um jährlich 5 Millionen Tonnen zu verringern durch Renaturierung trockengelegter Moore. Auf der deutschen Klimatagung in Potsdam wurde jetzt allerdings über ein Langzeitexperiment in Mecklenburg-Vorpommern berichtet, das zeigt, die Wiedervernässung von Mooren ist komplizierter als gedacht. Volker Mrasek berichtet.
Bernd, ich bringe jetzt mal die Sonnen. Bleib mal da, ich möchte in der Nähe der Probestelle messen.
Das Peenetal in Mecklenburg-Vorpommern, ganz in der Nähe des Ortes Zanekow. Der Chemiker Jörg Gilbrecht wartet durch die Uferzone eines flachen, ruhigen Sees. So scheint es jedenfalls. Tatsächlich bewegt er sich durch ein früheres Niedermoor. Das soll hier auch wieder entstehen.
Sie müssen sich bei diesem Geräusch vorstellen, vor 3 Jahren waren hier noch Kühe und haben das Gras gefressen.
Die Szene ist aus dem Sommer 2007. Fast 17 Jahre ist das jetzt her. Damals wurden Messinstrumente über der Wasserfläche installiert.
Wir haben darunter Messgeräte, wo dann CO2 gemessen wird. Das muss ich aufpassen, die Bremsen jagen mich.
Auf der deutschen Klimatagung in Potsdam war das Niedermoor im Peenetal jetzt wieder ein Thema. Es ist nämlich ziemlich einmalig. Eines von wenigen Mooren mit Langzeitmessungen von Treibhausgasen. Und die zeigen, es kann sehr, sehr lange dauern, bis solch ein reaktiviertes Moor wieder das tut, was man sich von ihm erhofft. Dass Vegetation und Torfböden große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre saugen und so das Klima kühlen. Pia Gottschalk aus dem Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam spricht von einer CO2-Senke. Aber
eine Senke ist unser Moor übers ganze Jahr gesehen erst seit 2020.
Es hat also rund 15 Jahre gedauert, bis das Ökosystem endlich mehr Treibhausgase einlagert als abgibt. Viel länger, als man sich das wünschen würde. Vorerst liegt die Aufnahme von Kohlenstoff auch nur bei bis zu 1,4 Tonnen pro Hektar und Jahr. Das ist nicht sehr viel, aber es wurden auch Fehler gemacht, so die Geoökologin.
Dieser Standort ist kein Vorzeigestandort. Es ist im Grunde auch wichtig, dass wir diese Wässerung machen und zeigen, dass man es so nicht machen soll.
Das Niedermoor im Peenetal war nach der Drainage, nach seiner künstlichen Entwässerung, stark abgesackt, um mehr als einen Meter. Als man die Weidenutzung aufgab, wurde auch das Pumpwerk abgestellt.
Dann hat man das System sich selber überlassen, weil eine Einregelung des Wasserstandes einfach Geld gekostet hätte und das war nicht verfügbar für diese Maßnahme. Also es ist ein See entstanden und der unterliegt jetzt einem langsamen Verlandungsprozess, kann man das im Grunde nennen. Also die Pflanzen wachsen von den Rändern in die Seemitte und bevor sich dann Schilf und Röhricht etablieren kann, aufgrund der neuen hydrologischen Situation, also so eine Art Versumpfungssituation, dauert das.
Auch der typische Torfboden, der so viel Kohlenstoff wegbunkern kann, entsteht deshalb nur langsam neu. Fehler wie in Zanekow könnten sich durchaus wiederholen, sagt Thorsten Sachs, auch er Geoökologe im Deutschen Geoforschungszentrum.
Diese Flusstalmoore, die gibt's viel, also vor allem im Nordosten Deutschlands. Und diese vorherige Nutzung gibt's auch relativ viel. Das heißt, das Potenzial, das so wieder zu vernässen, wie es hier gemacht wurde, ist auch relativ hoch.
Pia Gottschalk warnt auf jeden Fall davor, frühere Moore sich selbst zu überlassen, wenn sie aus der landwirtschaftlichen Nutzung gehen.
Man muss einen optimalen Wasserstand einstellen. Man muss das tatsächlich aktiv managen. Man kann auch zusätzlich torfbildende Pflanzen ansäen bzw. einpflanzen. Seggen, Rohrglanzgras, Rohrkolben und Schilf, abhängig vom Standort.
Intakte Moore nehmen viel CO2 auf. Sie produzieren aber auch Methan, ein anderes, sogar stärkeres Treibhausgas. Wichtig ist, dass die Klimabilanz stimmt, dass also die CO2-Einlagerung die Methanfreisetzung mehr als nur ausgleicht. Bei einem Wasserspiegel knapp unter der Geländeoberkante gelinge das am besten, sagt Thorsten Sachs.
Dann minimiert man die Methanemissionen, stoppt aber die CO2-Freisetzung, weil keine Luft mehr an den Boden kommt. Da gibt es Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber es ist halt dann entsprechend teurer.
Man kann Moore wieder vernässen und so zum Klimaschutz beitragen. Aber man kriegt das nicht zum Nulltarif, soll es einigermaßen schnell gehen. Und das ist sicher nötig, denn auch der Klimawandel schreitet schnell voran.
Volker Mrazek über ein Langzeitexperiment zur Wiedervernässung von Mooren, vorgestellt auf der Deutschen Klimatagung in Potsdam. In Afrika ist bis heute nur etwa ein Drittel der Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Einer der Gründe, dass die Impfquote so niedrig ist, wird oft übersehen. In ländlichen Regionen ist es für die Menschen oft beschwerlich, zu den Impfzentren zu kommen. Wenn der Impfstoff aber zu ihnen kommt, lassen sich viele bereitwillig impfen. Das belegt eine Studie aus Sierra Leone, nachzulesen heute im Fachmagazin Nature. Details von Volkert Wildermuth.
Das kleine Sierra Leone an der Westküste Afrikas zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gesundheitsprobleme gibt es dort viele. Und Corona war 2020 einfach ein Erreger mehr, erinnert sich der Gesundheitsökonom Nicolo Merigi. Ich habe damals in Sierra Leone gelebt. Es gab viele Leute mit Husten und anderen Corona-Symptomen, auch wenn die offiziellen Zahlen anders waren. Im Frühjahr 2021 wurden dann in den Kliniken und Gesundheitsstationen die ersten Corona-Impfungen verabreicht. Allerdings leben rund 60% der Bevölkerung weit weg von solchen Einrichtungen, hat der Forscher von der Universität Oxford in einer früheren Studie herausgefunden. Wenn der Hin- und Rückweg zur Impfstation 3 Stunden dauert, ist mit der Wartezeit ein ganzer Tag verloren. Und die Fahrt kostet durchschnittlich einen Wochenlohn. Es ist viel verlangt, das auf sich zu nehmen. Besser wäre es, nicht die Menschen zum Impfstoff kommen zu lassen, sondern den Impfstoff zu den Menschen. Zusammen mit der Hilfsorganisation Concern Worldwide plante Nicolo Merigi eine Studie in 150 entlegenen Dörfern in Sierra Leone. 50 dienten als Kontrolle, die 100 anderen bekamen Besuch. Per Motorrad oder Boot machten sich Krankenschwestern und Pfleger mit Kühlboxen auf den Weg. Medizinisches Personal allein reicht aber nicht aus, betont Nicolo Merigi. Es wäre komisch, wenn plötzlich eine Krankenschwester auftaucht und sagt, hier ist ein Impfstoff, nimm ihn. Deshalb sprachen erst einmal 2 Sozialarbeiter mit besonders respektierten Männern und Frauen. Wenn die Ältesten einverstanden waren, gab es abends eine Informationsveranstaltung für das ganze Dorf. Erst dann kam das medizinische Personal mit dem gekühlten Vakzin. Über 2-3 Tage wurde geimpft und alles genau dokumentiert. Die Analyse zeigt jetzt, während in den Kontrolldörfern zwischen 5% und 9% der Einwohner geimpft waren, konnten die mobilen Teams die Impfquote auf 26% steigern. Das ist ein großer Effekt, wenn man bedenkt, wie kurz die Impfteams in den Dörfern waren. Außerdem haben sie zusätzlich auch Leute geimpft, die aus der Umgebung vorbeikamen. Der Effekt ist also in Wahrheit noch größer. Impfstoffe per Motorrad auszuliefern funktioniert also gut. Das hatten auch schon andere Projekte, etwa in Bangladesch, gezeigt. Als Gesundheitsökonom interessiert sich Nicolo Merigi aber auch für die Frage, ob sich diese Strategie unterm Strich rechnet. $33 mussten im Schnitt für eine Impfung zusätzlich aufgewendet werden. Das ist günstig im Vergleich zu anderen Strategien, um Impfprogramme zu fördern, aber für ein Land wie Sierra Leone doch zu teuer. Die Analyse zeigte allerdings, dass die Fahrtkosten den größten Anteil am Budget ausmachten. Deshalb schlägt Nicolo Merigi vor, bei den Besuchen in den entlegenen Dörfern nicht nur gegen Corona zu impfen, sondern gleichzeitig auch andere Gesundheitsleistungen anzubieten. Grundimpfungen für die Kinder, Wurmkuren, Vitaminpräparate. Der Nutzen der mobilen Medizinteams würde sich deutlich vergrößern, die Kosten dagegen kaum ansteigen. Wir entwickeln gerade zusammen mit dem Gesundheitsministerium in Sierra Leone ein umfangreicheres medizinisches Angebot für Mütter und Kinder. Ich bin optimistisch, dass es umgesetzt wird. Damit die medizinischen Motorräder wieder rollen, die Boote fahren, ist in Sierra Leone aber nach wie vor finanzielle Unterstützung von außen notwendig.
Volkert Wildermuth über mobile Impfteams auf Motorrädern, die im ländlichen Afrika die Gesundheitsversorgung verbessern. Hier geht's jetzt weiter mit den Meldungen. Heute vorne mit Magdalena Schmude.
In den USA werden große Mengen Methan freigesetzt. Knapp 3% der jährlichen Erdgasfördermenge gelangen unkontrolliert in die Erdatmosphäre, wenn Öl oder Gas gefördert wird. Insgesamt rund 6,2 Millionen Tonnen. Das berichten Wissenschaftler aus den USA im Fachmagazin Nature. Anhand von Luftmessungen sowie Infrarotdaten konnten die Forscher berechnen, wie groß die Gasmenge ist, die aus Lecks an Förderstellen, Pipelines und anderen Produktionsanlagen entweicht. Die neuen Werte sind etwa dreimal so hoch wie die offiziellen Angaben der US-Regierung. Methan ist ein hochpotentes Treibhausgas und auf 100 Jahre bezogen mehr als 20 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid.
Der Mars beeinflusst die Erde.
Resonanzeffekte zwischen den Planeten, die sich bei ihrer Bahn um die Sonne durch ihre Schwerkraft gegenseitig beeinflussen, sind schon länger bekannt. Ein Forschungsteam von der University of Sydney beschreibt jetzt im Fachmagazin Nature Communications, wie sich leichte Bahnveränderungen des Mars, die sich alle 2,4 Millionen Jahre wiederholen, auf die Erde auswirken. Durch den veränderten Einfluss der Schwerkraft unseres Nachbarplaneten verändert sich die Form der Erdbahn zwar nur minimal. Das kann aber Auswirkungen auf das Klima, die tiefen Strömungen in den Ozeanen und damit auf die Erosion am Meeresgrund haben.
Wer Zeit mit Hunden verbringt, wird entspannter und kann sich besser konzentrieren.
Je nachdem, ob Testpersonen mit einem Hund spielten, Gassi gingen oder ihn streichelten, hatte das unterschiedliche Auswirkungen auf ihre Gehirnaktivität und damit ihre Stimmung. Das haben Forschende aus Südkorea in einer kleinen Studie mit 30 Menschen und 8 Hunden nachgewiesen. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachjournal PLOS ONE vor. Bei allen gemeinsamen Aktivitäten nahmen im Gehirn der Testpersonen bestimmte Alpha-Wellen zu, die auf einen entspannten Zustand hinweisen. Beim Spielen und Streicheln kamen verstärkt Beta-Wellen dazu, die vor allem in Momenten ruhiger Konzentration auftreten.
Die Menopause hat für Walweibchen evolutionäre Vorteile.
Bei 5 Zahnwalarten, darunter Schwertwale, Narwale und Beluga-Wale, leben die Weibchen bis zu 40% länger als Weibchen von vergleichbar großen Walarten, die sich bis zum Ende ihres Lebens fortpflanzen. Obwohl die Zahnwalweibchen in dieser Zeit selbst keinen Nachwuchs mehr bekommen, haben die Extrajahre einen evolutionären Nutzen. Sie vergrößern die Zeitspanne, in der sich das Leben der Walomas mit dem ihrer Enkelkinder überschneidet. Indem sie bei der Aufzucht helfen, erhöhen sie gleichzeitig deren Überlebenschancen und damit ihren eigenen evolutionären Erfolg. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Großbritannien in der Fachzeitschrift Nature. Ob diese auch als Großmutterhypothese bezeichnete Logik auch die Menopause beim Menschen erklärt, ist noch unklar.
Skifahren dürfte in Zukunft an immer weniger Orten möglich sein.
Denn bis zum Ende des Jahrhunderts werden rund 13% der Skigebiete weltweit schneefrei sein, wenn weiterhin hohe Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen werden. Das geht aus einer Analyse von Forschenden der Universität Bayreuth hervor, die im Fachmagazin PLOS ONE erschienen ist. In 20% der Gebiete gäbe es dann, als Folge des Klimawandels, nur noch knapp halb so viele Tage mit geschlossener Schneedecke. Für die Studie wurden 7 große Gebirgsregionen untersucht und entsprechende Zukunftsszenarien modelliert. Die Auswirkungen des Klimawandels werden diese Regionen unterschiedlich stark treffen.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 14. März. Aldebaran, die Lieblingsfrau des Mondes. Morgen Abend steht die Mondsichel in der Nähe des rötlichen Hauptsterns im Stier. In hinduistischen Mythen stellt Aldebaran Rohini dar. Sie gehört zu den 27 Frauen des Mondes. In Indien wurde die Ekliptik, die Hauptverkehrsstraße am Himmel, auf der Sonne, Mond und Planeten unterwegs sind, in 27 Bereiche aufgeteilt. Denn der Mond braucht so viele Tage für eine Runde um die Erde. Die jeweils hellsten Sterne dieser Bereiche benannte man nach den Töchtern des sagenhaften Königs Daksha. Sie alle wurden Frauen des Mondgottes Chandra. Doch der Mondgott liebte besonders Rohini, die Frau, die für uns als Aldebaran am Himmel steht. Der Schwiegervater war außer sich vor Zorn, konnte die besondere Verbindung des Mondes mit einer seiner Töchter aber nicht verhindern. Denn die hat ganz handfeste astronomische Gründe. Rohini, Aldebaran, steht rund 5 Grad unterhalb der Ekliptik. Diese Position ist perfekt, um vergleichsweise oft vom Mond bedeckt zu werden. Der Mond läuft dann für etwa eine Stunde vor dem Stern entlang. In einem 19-jährigen Zyklus kommt es für jeweils 4 Jahre zu einer Serie von Bedeckungen. Dann zieht der Mond rund 50 Mal vor Rohini entlang. Keinen der anderen Sterne, die seine Frauen darstellen, bedeckt der Mond auch nur annähernd so häufig. In Indien war dies schon vor Jahrtausenden aufgefallen und wird seitdem in einer wunderbaren Sage überliefert. Heute Nacht läuft der Mond an Rohini vorbei. Die nächste Bedeckung gibt es erst in knapp 10 Jahren.
So viel für heute von Forschung aktuell. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.